Der Predigttext für die heutige Andacht findet sich im 5. Buch Mose, Kapitel 4, 1 bis 9. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Sieh, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Liebe Gemeinde, im Evangelium haben wir gehört, wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Da ist sie wieder. Die Botschaft, die das Verhältnis von Juden und Christen 2000 Jahre lang vergiftet hat. Der Anspruch des Christentums, in der Nachfolge Jesu den Bund Gottes mit seinem Volk Israel aufgehoben zu haben oder fortgeführt oder vollendet. Der Tempel in Jerusalem zerstört, das Volk Gottes in alle Winde zerstoben, als Mahnmal des wandernden Verstoßenen, Exempel der Verwerfung durch Gott, weil Juden nicht geglaubt haben und nicht glauben. Denn wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Josef Ratzinger hat das kürzlich noch so formulieren können. Auf diese Weise haben die Juden gerade durch ihre endgültige Zerstreuung in der Welt die Tür zu Gott geöffnet. Ihre Diaspora ist nicht bloß und nicht primär ein Zustand der Strafe, sondern bedeutet eine Sendung. Ende des Zitats. Ich frage, was für eine Mission könnte das sein? Zeugnis abzulegen für Gottes Verwerfung seiner ursprünglichen Liebe zugunsten derer, die dem Licht Jesu gefolgt sind. Die Juden dagegen, so das Evangelium, lieben die Finsternis mehr als das Licht. Kein Wunder, dass im Umfeld von Karfreitag und Ostern jahrhundertelang Exempel statuiert wurden an den jüdischen Gemeinden vor Ort Wut über die jüdische Verstockung und den Mord am Herrn Jesus Christus, entluden sich über den jüdischen Nachbarn, Folgewahn, Ghettoisierung, Entrechtung, Plünderung, Vertreibung, Ermordung. Dabei blicken Juden und Christen in Deutschland auf 1700 Jahre jüdischen Lebens zurück. Allen Stadträten gestatten wir, die Juden in die Kurie zu berufen. Mit diesem Satz ordnete der römische Kaiser Konstantin im Jahre 321 an, dass Juden in Köln öffentliche Ämter in der Stadtverwaltung bekleiden dürfen. Das Edikt, dessen Original sich im Vatikan befindet, gilt als die Geburtsstunde der nachweislich ältesten jüdischen Gemeinde in Europa nördlich der Alpen. Und im kommenden Jahr, 1700 Jahre danach, werden wir ein ganzes Jahr lang Juden und Christen, alle Bürger dieses Landes, dieses Edikt und diese Tatsache feiern, dass wir in diesem Land zusammen gelebt haben. Jahrhundertelang war es ein Neben- und Gegeneinander. Seit einigen Jahrzehnten ist es auch ein Miteinander. Wir haben das mühsam lernen müssen. Und eigentlich haben wir es erst nach der ungezügelten Ermordung von 6 Millionen in der Shoah gelernt. Das Herantasten aneinander brauchte wohl den Schock, dass in einem christlich geprägten Land kein Wall christlicher Werte diesen Völkermord verhindert hat. Den Grund sah der Berliner Rabbiner Leo Beck nicht zuletzt im engen Verhältnis von Staat und evangelischer Kirche. 1926 schrieb er an Rabbiner Cäsar Seligmann: Es ist ein geistiges und moralisches Unglück Deutschlands, dass man aus dem Deutschtum eine Religion gemacht hat. Anstatt an Gott zu glauben, glauben Sie, lutherische Pfarrer voran, an das Deutschtum. So nahm das Unglück seinen Lauf. Nach dem großen Sterben war es ein Weg der kleinen Schritte, jahrzehntelang, ermöglicht durch das Stuttgarter Schuldbekenntnis des Rats Evangelischer Kirchen von 1945. Dort heißt es: Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über alle Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Dieses Bekenntnis war ein Akt der Demut, der Demütigung angesichts der Folgen einer verbrecherischen Selbstermächtigung des Menschen gegen den Menschen. Seitdem hat sich der jüdische Blick auf Jesus geweitet. Ein Bild von Moshe Hoffmann aus dem Jahr 1967 macht es sinnfällig. Es stammt aus der Serie von Holzschnitten 6 Millionen und 1. Wir sehen, und ich bitte Sie, sich das vorzustellen, wie Jesus durch einen NS-Schergen vom Kreuz geholt wird und eingereiht wird in die Selektionsschlange eines Konzentrationslagers. So wird Jesus erneut zum Opfer, diesmal aber im Kontext seines eigenen Volkes. Auf einmal entsteht eine solidarische Linie vom Leiden Jesu zum Leid des jüdischen Volkes. Im Kreuzestod Jesu zeigt sich für Moshe Hoffmann der Tod des Göttlichen, des Lichts, aber auch das Vertrauen in die Berufung des Menschen zur schöpferischen Gestaltung der Welt. Der Gegensatz zwischen Juden und Christen löst sich auf. Die Darstellung des ins KZ verschleppten Jesus macht aber deutlich, dass Jesus von Anfang bis Ende jeden Tag seines Lebens zuallererst und nur Jude war. Damit deckt der Künstler eindrücklich das Versagen der Menschen auf, die sich auf Jesu Lehren beziehen und doch das Volk Jesu stets missachtet und verfolgt haben. Ob diese Beziehung des Juden Jesus zum Judentum nicht letztlich inniger ist als die der Christen zu ihrem vermeintlichen Religionsgründer? Was für eine steile Behauptung! Heinrich Heine hat schon 1838 ein zugespitztes Bild dafür gefunden. Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, dass unser Herr Heiland von Geburt ein Jude war. Ein tiefer Unmut ergriff ihn jedes Mal, wenn er sich eingestehen musste, dass der Mann, der ein Muster der Vollkommenheit, die höchste Verehrung verdiente, dennoch zur Sippschaft jener ungeschneuzten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sieht, die er so gründlich verachtet und die ihm noch fataler sind, wenn sie gar wie er selbst sich dem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen zuwenden und seine eigenen geschäftlichen Interessen beeinträchtigen. Und hier kommt der Predigttext ins Spiel. Im 5. Buch Mose wird das jahrhundertelang herabgewürdigte Volk als herrliches Volk beschrieben. Weise und verständige Leute, ein großes Volk mit gerechten Ordnungen, von Gott gegeben. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und ihr sollt auch nichts davon tun, heißt es im Vers 2. Eine gute Ordnung also hat Gott dem jüdischen Volk gegeben, in der wir alles finden, wenn wir sie nur hin und her wenden, darüber ins Streitgespräch kommen, wie Jesus der Jude mit seinen Mitpharisäern, wie etwa dem Pharisäer Nikodemus aus dem Johannesevangelium. In Deuteronomium 4 findet sich eine ganz andere Beurteilung des Gesetzes als die protestantische, die ich einmal so zusammenfassen will: Wer das Gute von der Erfüllung der Gebote und Pflichten erwartet, der lebt unter dem Joch des Gesetzes. Oder wie Luther es formuliert, er besuddelt sich am Gesetze. In der Gewissheit der Erlösung scheint Luther zugleich allem menschlichen Bemühen jeden Wert abzusprechen und das Heil einzig und allein von der Gnade und vom Glauben abhängig zu machen. Die Erlösung allein aus Glauben, sie wird nicht erarbeitet, sondern empfangen, und zwar nach einem von Anfang an vorherbestimmten göttlichen Plan. Im Glauben kommt das Wort über den Menschen und bringt ihn ganz ohne sein Zutun dazu, es anzunehmen. Durch Wort und Sakrament werde der Mensch ergriffen und in den Stand der Erlösung versetzt. Er fragt nun nicht mehr nach dem, was er tun muss, sondern allenfalls danach, ob ihm die Erlösung bereits geschenkt wurde. Für das sittliche Handeln des Menschen und die Pflicht zur Gestaltung der Welt scheint in diesem Modell der Reformation gar kein Raum. Es lebt von der Abkehr von der sittlichen Freiheit, die das Gute, indem es durch den Einzelnen verwirklicht wird, für ihn möglich macht. Diese pessimistische Sicht des Menschen, eingepfercht zwischen Staat und Kirche, ist in jüdischer Perspektive einer der schwerwiegendsten Irrtümer der lutherischen Theologie. Das Gemeinsame ist, beide, Jude wie Christ, leben aus der Gnade, sei es nun aus der Gnade Gottes und seiner Weisung oder aus der Gnade Christi. Der Konflikt zwischen beiden Positionen bricht erst an der Frage auf, ob der Mensch in der Lage ist, sich durch sein Tun vor Gott zu rechtfertigen. Während Luther dies verneint, bejaht das Judentum die Vorstellung von der gerechten Ordnung Gottes. Die höhere Welt dringt in der Form des Gebotes immer wieder in die niedere ein und möchte den Menschen ergreifen. Das Gebot schließt in sich Güte, Treue, Selbstlosigkeit, Zuversicht und Versöhnung ein. Erwählung meint also hier nicht ein passives Ergriffenwerden von der Gnade, sondern ein Annehmen des göttlichen Anrufs, wie im Predigttext ausgedrückt: Bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes. Das schließt aus Sicht des Judentums die Freiheit des Menschen ein, die Chance der Rechtfertigung durch Treue zu Gottes Gebot zu ergreifen oder auszuschlagen, ganz nach seinem freien Willen. Das Ziel unseres Lebens vor Gott sollte sein, Gerechtigkeit üben und Gerechtigkeit suchen. Gerechtigkeit aber wird durch Werke und Leistungen, durch Pflichterfüllung und durch das Ringen um das Gebot erlangt. Das ist der Kontext des heutigen Predigttextes. Denn, so das Judentum, Religion soll nicht ein gutes Gewissen schenken, sondern das Gewissen in einen ständigen Zustand der Unruhe und der Herausforderung versetzen. Nur dann ist sie wahrhaft Religion. Sie muss fähig sein und entschlossen, jeder geschöpflichen Macht Widerstand anzusagen und Widerstand zu leisten, wenn es gilt, das Ewige zu verteidigen. Das Leben unter Gottes guter Weisung behütet und bewahrt uns vor der Selbstermächtigung des Menschen, die so oft in die Krise führt. Insofern zügelt uns das Gesetz und macht uns doch frei. Jesus hat die Kunde von Gottes Weisung allen Menschen eröffnet und zugänglich gemacht. Das würden Juden heute sagen. Unser Bruder hat damit Großes geleistet. Christliche Theologen haben längst die Aufgabe erkannt, eine Lehre von Jesus als Christus zu formulieren, die ohne eine Karikatur des Judentums auskommt, die seine bleibende Erwählung ernst nimmt und eine positive Einstellung zur Willensfreiheit der Menschen wertschätzen kann. Wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Fragt Gott in unserem Predigttext. Und die Antwort: Mitten unter euch ist es. Und Jesus ist einer davon. Uns Juden ist er Bruder, euch ist er Herr. Jesus weist uns gemeinsam auf eine Lebensaufgabe hin. Jeder möge sagen können, seine Werke seien in Gott getan. Amen.